Er hatte dann zu mir rübergeschaut und gesagt, ob ich noch eine Nachhilfestunde bräuchte im Kanzleramt. Deswegen ist es jetzt so einfach zu sagen, ich hätte alles hingeworfen, aber ich sag's mal so, ich hätte mir nur schwer vorstellen können, die Rolle, die ich damals hatte, weiterzumachen, weil ich wäre unglaubwürdig geworden. Gute Laune, Musik höre ich auch ganz gerne und Roland Kaiser gehört zumindest bei einigen Titeln dazu. Ja, ich bin jetzt nicht so der Heavy-Metal-Fan.
Das ist Meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie bis heute nach? Wir sind Julia Emmerich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Podcast ist Carsten Linnemann. Zwischen seiner Heimatstadt Paderborn und Brilon, der Heimatstadt von Friedrich Merz, liegen gerade mal 40 Kilometer. Und auch sonst sind sich der Ostwestfale und der Sauerländer sehr nah. Vor 2 Jahren machte Merz den Volkswirt zum Generalsekretär und vertraute ihm die Regie für den Bundestagswahlkampf an. Die CDU gewann, blieb aber deutlich unter den Erwartungen. Linnemann ist bis heute das Gesicht des wirtschaftsliberalen Flügels der Union, aber statt in dieser Logik auch Wirtschaftsminister zu werden, entschied sich der 47-Jährige dazu, weiter Parteimanager zu bleiben. Ein Job irgendwo zwischen Mannschaftskapitän und Herbergsvater. Schön, dass Sie bei uns sind.
Haben Sie nett ausgedrückt. Danke für die Einladung.
Herr Linnemann, was war Ihre schwerste Entscheidung?
Die Euro-Rettungspakete. Vor allen Dingen das erste große.
Das Ganze war September 2011, wenn wir kurz in diese Zeit zurückgehen. Es gab eine schwarz-gelbe Regierung. Angela Merkel war Kanzlerin. Und es war die Zeit, europäische Schuldenkrise. Der Bundestag hat über die Ausweitung des Euro-Rettungsschirms abgestimmt und um eine deutliche Ausweitung. Die Deutschen sollten die Kreditbürgschaften fast verdoppeln. Und die große Frage war, steht die Kanzlermehrheit? Und es ging wahnsinnig knapp aus. Man brauchte 311 Stimmen, 315 haben zugestimmt. Es gab 15 Abweichler aus der Koalition, darunter waren Sie, Herr Linnemann. Wollten Sie die Regierung, wollten Sie Angela Merkel stürzen?
Nein, im Gegenteil. Ich wollte mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen die Fraktion überzeugen, dass dieser Weg falsch ist, den wir gegangen sind. Ich bin selbst von Hause aus Volkswirt, vielleicht sieht man die Dinge dann anders. Ich will nicht sagen besser, aber anders. Und so war ich natürlich völlig sachgetrieben und überhaupt nicht auf persönliche Beweggründe.
Aber Ihnen war klar, dass das ein Risiko für die Regierung werden könnte, wenn es zu viele wären, die so entschieden hätten wie Sie, die Ihnen in Ihren Argumenten gefolgt wären, oder?
Absolut, Frau Emmerich. Das ist ja der Hauptpunkt. Du kannst ja immer mal eine eigene Meinung haben und auch mal gegen die eigene Fraktion stimmen. Aber wenn man weiß, man stimmt gegen die eigene Fraktion und man hat sowieso die Mehrheit als Ganzes in der Fraktion, ist es ja viel leichter, gegen die eigene Fraktion zu stimmen, als wenn man das nicht hat. Und in diesem Fall war es wirklich so, da kam es auf jede Stimme an. Es war haarscharf und ich war einfach inhaltlich getrieben und war damals, wie auch heute, der Meinung, dass dieser Weg falsch war und hatte, Gott sei Dank muss ich sagen, ich war ein junger Abgeordneter. Ich kam ja gerade in den Deutschen Bundestag 2009 mit Wolfgang Bosbach, jemanden, der meine Meinung teilte oder ich seine. Und so hatte ich jemanden, an dem ich mich auch festhalten konnte in der Sache, weil sie müssen natürlich auch in der Fraktion aufstehen. Sie können nicht einfach nur Interviews geben und sagen, ich sehe das anders oder im Wahlkreis große Töne von sich geben, sondern sie müssen, und das wird erwartet, und das finde ich auch richtig, wenn sie eine andere Meinung haben als ihre Fraktion, in der Fraktionssitzung aufstehen, den Rücken gerade machen.
Wolfgang Bosbach hat an einem sehr denkwürdigen Abend sich vor Sie gestellt und es kam zu einem ein wenig irrsinnigen Wortgefecht im Anschluss dieser Schutzmaßnahme für den jungen Abgeordneten Carsten Linnemann. Es fielen relativ heftige Beschimpfungen. Wollen Sie uns nochmal mitnehmen in diese Situation? Ich glaube, es war NRW-Landesvertretung und es ist das Wort gefallen, deine Fresse kann ich nicht mehr sehen. Was war da los?
Ja, das war meine erste große Geschichte. Und als ich das erlebte, habe ich gemerkt, jetzt bist du angekommen in der Politik. Seitdem wusste ich, dass das hier kein Ponyhof ist, sondern raue Luft, wo es zur Sache geht. Ja, es war eigentlich ganz einfach. Hinze, der leider viel zu früh verstorben ist. Peter Hinze war damals Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen. Da sitzen alle Abgeordneten drin aus Nordrhein-Westfalen für die CDU. Man trifft sich immer montags abends. Die anderen Parteien machen das ähnlich. Und oft gibt es dort Probeabstimmungen. Also wenn es ganz wichtige Themen gibt, wie hier, gibt es bereits in der Landesgruppe eine Probeabstimmung und dann am nächsten Tag in der Fraktion. Und so gab es schon eine Vorprobeabstimmung sozusagen in der Landesgruppe. Und Peter Hinze fragte dann, wer stimmt dagegen? Und dann hat ein Kollege von mir und ich, wir haben beide aufgezeigt, und Wolfgang Bosbach, es waren drei, Hände oben. Und dann drehte sich ein anderer Kollege um.
Sie wollen nicht sagen, wer es war?
Klar.
Ich glaube, man kann es überall nachlesen. Das war der Kanzleramtsminister Ronald Pofalla, dann sagen wir das jetzt einfach.
Genau.
Also der für Merkel die Mehrheit beschaffen musste.
Genau, und ich glaube, er ist mir jetzt auch nicht böse. Das Thema ist auch vergessen, Strich drunter, aber trotzdem gehört es schon mit in den Kontext. Und der hatte dann zu mir rübergeschaut und gesagt, ob ich noch eine Nachhilfestunde bräuchte im Kanzleramt.
Eine Drohung.
Nein.
Eine Unverschämtheit.
Nein, er hat schon dabei gegrinst. Ich habe dann auch zu Wolfgang Bosbach gesagt, ich wollte schon mal immer ins Kanzleramt und dann bekomme ich die Einladung. Und es war okay in der Situation. Das ist ja auch menschlich, wie im Fußball, da fallen ja manchmal Sätze, wo man im Nachhinein sagt, komm, Schwamm drüber.
Aber es ging noch weiter. Es blieb
ja,
nicht
wir
dabei.
Sind rausgegangen und dann hat Wolfgang Bosbach ihm klargemacht, dass man so mit jungen Abgeordneten nicht umgeht. Das werde ich Wolfgang Bosbach nie vergessen. Also wirklich für mich eine ganz große Persönlichkeit. Ich habe ihn erst noch in den letzten Tagen getroffen. Und klar, dann kam das eine zum anderen und es war noch der auch verstorbene Philipp Missfelder mit dabei, der zufällig mit rausging. Der war damals Vorsitzender der Jungen Union und saß im Deutschen Bundestag.
War das der Dritte, der mit Ihnen Nein stimmen wollte?
Nee, es war der Kollege, ich hoffe, der ist mir jetzt auch nicht böse, Patrick Sensburg. Ah, okay. Es war der Vorgänger von Friedrich Merz. Der hatte auch aufgezeigt. Okay. Auf jeden Fall gingen wir vier, also Herr Missfelder, Wolfgang Bosbach, Herr Pofalla und ich, wir gingen dann zusammen raus. Und dann fiel dieser Satz, den Sie eben gesagt haben. Ich weiß noch den Abend sehr gut. Ich bin dann zu Fuß nach Hause gegangen. Es waren auch so 2-3 Kilometer, um runterzukommen, weil das war für mich jetzt eine neue Welt. Das kannte ich so nicht. Aber ist halt so. Man muss halt vorher wissen, was einen in der Politik erwartet.
Die ganze Geschichte ist 14 Jahre her. Dennoch haben Sie sich dafür entschieden, heute über diesen Moment zu reden. Warum ist das bis heute für Sie so wichtig, dass Sie sagen, das ist wirklich meine schwerste Entscheidung gewesen?
Ja, Sie müssen sich das so vorstellen. Also Sie haben eine Fraktionssitzung, da habe ich mich halt auch vorher mit den anderen Kolleginnen und Kollegen abgestimmt, wer wann aufsteht, das ist so, um auch unsere Meinung kundzutun. Und vor mir war meist, wie gesagt, Wolfgang Bosbach dran, danach bin ich aufgestanden und wir hatten eigentlich alle eine ähnliche Begründung, dass das nicht funktionieren wird, dass dadurch die Verschuldung eigentlich noch weiter anwächst, was wir auch heute in vielen Ländern sehen. Trotzdem, das muss ich an dieser Stelle sagen, hohe Akzeptanz auch für diejenigen, die anders entschieden haben. Ich will nicht sagen, dass ich immer richtig liege oder richtig lag, aber man muss halt akzeptieren, dass wenn einer wirklich nicht anders kann, dass der dann auch eine andere Meinung hat, dass man das zugesteht, wenn es wirklich inhaltlich getrieben ist. So, das war bei mir der Fall und dann stehen sie auf. Dann werden natürlich von dem parlamentarischen Geschäftsführer die Namen aufgenommen. Finde ich auch völlig richtig. Danach trifft man sich dann nochmal mit dem Fraktionsvorsitzenden, das war damals Volker Kauder, dann mit dem parlamentarischen Geschäftsführer.
Dann wird nochmal ein bisschen geknetet. Für die das nicht so kennen.
Ja, aber eine schöne Anekdote, der hat uns dann eingeladen zu sich nach Hause und da gab es dann Nudelauflauf. Ab und zu hat er auch mal Coleslaw geholt.
Und sind trotzdem.
Er wollte sie unter den Tisch trinken, damit sie nachher
nicht.
Ja sagen.
Das war völlig, das muss ich wirklich sagen, also völlig fair, sowohl Volker Kauder und Peter Altmaier, wie die mit mir gesprochen haben. Insofern haben die das dann auch am Ende akzeptiert. Aber natürlich mussten die rauskitzeln. Macht er das jetzt nur, um irgendwie hier quer im Stall zu stehen? Oder macht das wirklich wegen der Sache wegen? Und deswegen wollte ich nur sagen, da gab es auch mal Situationen, gerade vor dieser Abstimmung, wo ich dann wirklich spätabends ins Büro nochmal gehen musste. Man musste ja auch ein Protokoll schreiben und das begründen, warum man es anders sieht. Zumindest hat man das empfohlen. Das ging dann gemäß der Geschäftsordnung, Paragraph 31, weiß ich heute noch. Und dann bin ich auch mal eingeschlafen. Und das war zum Beispiel vor dieser Abstimmung im Büro bei mir, auf dem Sofa.
Weil Sie so müde waren oder weil es so spät war?
Es war dann spät, 3 Uhr, halb 4, 4 und ich weiß da noch, eine Kollegin kam morgens rein und hat sich erschrocken, weil ich natürlich
weil sie immer noch
die,
da war.
An die Tür geschrieben habe, hier ruht noch jemand. aber ja, und insofern ist das die Geschichte, die bei mir hängen geblieben ist, weil die mich am meisten berührt hat.
Man könnte ja auf den Gedanken kommen, da ist ein Carsten Lindemann seit 2 Jahren im Parlament, jung, ehrgeizig. Das ist natürlich auch ein gutes Ding, um sich mal wirklich bekannt zu machen. Ich bin der wirtschaftlich einen ganz klaren Kurs fährt. Ich bin der auch mal riskiert, gegen die Truppe zu stimmen. War das auch ein Motiv, zu sagen, hier Sichtbarkeit?
Deshalb finde ich es richtig, dass die Fraktion darauf achtet, dass das nicht das Motiv ist. Es geht mir hier nur um Wichtigtuerei und Sichtbarkeit, weil eine Fraktion sollte schon mit einer Stimme möglichst sprechen. Mhm. Weil das ist ja wichtig in einer Parteienlandschaft, damit die Unterschiede nicht nur zwischen den Parteien, sondern auch zwischen den Fraktionen offenkundig sind. Ansonsten funktioniert ein Parlament nicht. Trotzdem, auf der anderen Seite muss man akzeptieren, wenn jemand auf gar keinen Fall kann.
Und das kam aus Ihnen raus, da brauchten Sie nicht Unterstützung in so einer Situation. Kann es ja auch sein, es gibt Leute, ganz bestimmte Leute, mit denen man dann immer redet, deren Rat man sucht, mit denen man sich auch da berät. Sie hatten vorher Wolfgang Bosbach erwähnt, der Ihnen Halt gegeben hat in dieser Geschichte. War er es allein oder gab es da auch im Privaten noch Leute, mit denen Sie gefragt haben, meinst du, das kann ich machen, da jetzt so Merkel in Bedrängnis bringen?
Ganz klar, also ein, zwei besten Freunde, die habe ich vor der Politik kennengelernt, mit denen habe ich gesprochen, auch in der Familie, klar. Aber die haben mich alle, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, darin gestärkt, bei mir zu bleiben und so abzustimmen. Und es war wirklich ziemlich hart, weil es ging um sehr, sehr viel. Aber ich bin einfach heute mit mir im Reinen. Und deswegen, wenn ich heute einen Kollegen sehe, der auch aus Gewissensgründen nicht anders kann, dann akzeptiere ich das. Man muss rausbekommen, ob es wirklich Gewissensgründe sind oder ob es dann um das Erhaschen von Aufmerksamkeit geht.
Haben Sie mit Frau Merkel selbst über diese Frage mal geredet, vorher, nachher?
Nein, das ist auch interessant. Ich habe sie oft getroffen. Wir waren ja mit den verschiedenen Kreisen dort. Ich war im Parlamentskreis Mittelstand aktiv, aber wir haben auch mit der Landesgruppe oft mit ihr etwas zu tun gehabt. Ich kam ja dann auch schnell in den Bundesvorstand, weil ich damals Vorsitzender der Mittelstandsunion war. Da hat sie mich dann sehr stark eingebunden in Rentenfragen. Aber ich habe nie mit ihr persönlich darüber gesprochen. Es war immer der Fraktionsvorsitzende und der parlamentarische Geschäftsführer.
Und Sie haben nicht gemerkt, dass Merkel dann irgendwie Vorbehalte hätte im Umgang oder reserviert war und nicht ganz so freundlich gegrüßt hat wie andere?
Nee, die hat das halt professionell gemacht. Mhm. Und ich finde das auch in Ordnung, das ist die Aufgabe des parlamentarischen Geschäftsführers, aber ich weiß, dass sie natürlich auch die Listen hatte und permanent nachfragte, steht die Mehrheit, und das ist ja auch völlig legitim und würde ich wahrscheinlich genauso machen an ihrer Stelle.
Gibt es für Sie ein generelles Rezept, wenn Sie eine schwierige Entscheidung treffen müssen, was Sie dann tun? Gibt es so ein, ich gehe nochmal eine Runde laufen, ich schlafe nochmal eine Nacht drüber, oder gibt es so ein Ding, wo Sie sagen, das ist bei mir sehr sicher und danach weiß ich, wer ich bin, wo ich bin, wo ich stehe.
Es ist schon so, dass ich ja das Glück habe, dass ich jetzt ein paar Jahre dabei bin und viele Menschen kenne. Ich greife zu meinem Telefon und rufe sehr viele Leute an. Das ist so. Bei vielen schwierigen
Politik,
Entscheidungen.
Bubble oder Freunde, Verwandte, also
ja,
wen holen Sie sich?
Komplett breit.
Okay.
Weiß nicht, ob wir gleich noch auf das Thema kommen, warum ich kein Minister wurde. Da habe ich auch mit sehr vielen gesprochen. Mhm. Aber auch mal Entscheidungen, wo es darum geht, beispielsweise in der Partei, machen wir jetzt noch einen extra Parteitag im Wahlkampf? Da war die Frage offen. Mhm. Beispielsweise, wo die eine Gruppe sagte nein, einige sagten ja. Für mich stand außer Frage ja, aber ich war ein bisschen irritiert, weil viele gesagt haben, bitte jetzt nicht noch im Wahlkampf. Da müssen die Wahlkämpfer vor Ort sein. Und dann greife ich zum Hörer und telefoniere sehr viel rum.
Abweichler, das war auch das erste Thema der neuen Regierung. Kanzlerwahl Friedrich Merz, 18 Stimmen weniger hat er bekommen im ersten Wahlgang als Union und SPD zusammen, haben er viel durch. Wissen Sie inzwischen, wer gegen ihn gestimmt hat?
Nee, weiß ich nicht, ist auch total müßig. Ich weiß es wirklich nicht.
Sie fanden auch nicht?
Nein, ich bin jetzt auch nicht. Ich könnte es ja auch mal sagen, du gehst mal mit ein paar Leuten, die du verdächtigst, mal richtig feiern oder so und hoffst nach dem 5. Bier, sagen die was. Nein, das muss man akzeptieren. Die Frage
hat sich auch keiner gemeldet im Nachhinein, dass mal irgendjemand sich gebrüstet hat oder sich vielleicht auch entschuldigt hat. Oder so. Das könnte ja auch mal sozusagen von der Seite gekommen sein.
Ja, weil sie wissen ja auch gar nicht, wie viele von der CDU, CSU kamen. Und Herr Klingbeil hatte ja einen Tag, glaube ich, vor der Kanzlerwahl sein Kabinett bekannt gegeben. Muss er selber wissen, aber kann sein, dass es da Enttäuschung gab. Es kann sein, dass es bei uns Enttäuschung gab auch. Ja, aber das Thema war schnell durch. Also ich bin mir sicher, dass diese 18 Personen sich nicht miteinander abgesprochen haben. Und ich bin mir sicher, dass vielen das Herz in die Hose gerutscht ist, weil sie gedacht haben, auf meine Stimme kommt es nicht an. Und dann haben sie gesehen, ups, ja, das will ich auch nicht. Und dann haben sie fast alle wieder zugestimmt.
Vielleicht ein bisschen eine Wiederholung dessen, was die erlebt haben oder was die Menschen mit ihnen damals 2011 erlebt haben. Was sind denn Ihrer Ansicht nach die Motive oder die Gründe gewesen, zu sagen, in diesem ersten Wahlgang stimme ich dagegen oder ich enthalte mich oder ich mache die Sache schwierig? Waren das möglicherweise Gewissensentscheidungen, so wie Sie sie eben definiert haben?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich will jetzt hier nicht ins Spekulieren kommen, aber natürlich kann es sein, ich mache auch gleich ein Beispiel zur CDU, nicht, dass man denkt, ich möchte jetzt hier nur SPD-Beispiele heranziehen. Es kann natürlich sein, dass jemand einen großen Unmut mit der Person Friedrich Merz hatte in der SPD-Fraktion. Wir hatten ja auch Abstimmungen im Januar, kann sein. Es kann aber auch sein, dass jemand in der SPD gesagt hat, ich wollte eigentlich Minister werden. Kann sein, dass jemand in der CDU gesagt hat, eigentlich fand ich das nicht gut, was ihr da alles gemacht habt. Also,
Sie spielen jetzt auf diese Abstimmung an, als es zum Beispiel, mit den Stimmen der AfD dann zu
Gesetzesbeschlüssen
kam.
Könnte das sein. Aber nochmal, ich finde dieses Beispiel für eine Gewissensfrage unglücklich. Erstmal ist es eine geheime Wahl. Ja, haben die Väter des Grundgesetzes so vorgesehen, aber ich glaube, man müsste bei einer Sachentscheidung darüber reden, ist es eine Gewissensfrage, ja oder nein, weil hier bin ich wirklich davon überzeugt, dass man nur so ein kurzes Signal setzen wollte, ey, passt mal auf, so können wir nicht weitermachen, wie ihr mit uns umgeht, zum Beispiel, und dann im zweiten Wahlgang hat man ja gesagt. Also eine Gewissensentscheidung ist bei mir wirklich, muss man inhaltlich suchen. Natürlich sagen viele, eine Gewissensentscheidung ist eigentlich nur eine Frage von Leben und Tod. Jetzt mal als Beispiel, es sind ja diese schwierigen
ethischen Großentscheidungen. Ne?
Ja, wir haben auf Parteitagen über die Präimplantationsdiagnostik, glaube ich, 3 Stunden diskutiert und
Paragraph
vieles mehr.
Paragraph 218, Sterbehilfe, exakt. Das sind so die Klassiker. Ne?
Exakt, in diesem Spektrum. Aber ich gehe da echt einen Schritt weiter. Also ich finde, ich weiß gar nicht, wo das im Grundgesetz ist, Artikel 38 oder so, jeder Abgeordnete ist seinem Gewissen verpflichtet. Ich finde, es hört sich jetzt hart an, aber es muss jeder für sich entscheiden, was eine Gewissensfrage ist.
12 Stimmen über den Durst ist nicht viel für so eine Koalition. Wie groß ist denn die Gefahr, dass das immer wieder passiert, wenn da Wut bleibt bei einzelnen Abgeordneten der Koalition?
Die Gefahr ist da, aber was ich diesmal echt beobachte, ich bin jetzt auch schon ein paar Perioden im Bundestag, ich beobachte dieses Verantwortungsgefühl bei vielen. Irgendwie sagen viele, wir müssen es jetzt packen. Es muss jetzt funktionieren. Und deshalb gibt es eine ganz andere Einstellung. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, je knapper die Mehrheit, desto disziplinierter ist die Fraktion.
Herr Lindemann, als wir Sie eingeladen haben, war unser spontaner Reflex, dass wir dachten, Sie sagen, Ihre schwerste Entscheidung war, Generalsekretär zu bleiben nach der Bundestagswahl, obwohl es ja auch andere Optionen möglicherweise gegeben hätte, nämlich Minister zu werden. Das ist nicht Ihre schwerste Entscheidung gewesen.
Nee, war es wirklich nicht. Also klar, ich meine, viele waren total überrascht. Und was mich ein bisschen irritiert hat, ist in dieser Zeit, dass jeder gesagt hat, ja, du wirst ja auf jeden Fall Minister. Und kaum jemand hat mal nach dem Menschen gefragt. So, Carsten, wie geht's dir? Was willst du?
Was sondern hätte der Mensch denn geantwortet, wenn er gefragt wäre?
Der Mensch
hätte
erstmal gesagt, nur weil ich Generalsekretär war und es immer so war, muss ich jetzt nicht das machen, was immer so war, sondern es geht doch um mich als Menschen, womit ich mich am wohlsten fühle, dass ich weiterhin aufstehe und Lust an der Politik habe. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich war mehrere Perioden im Ausschuss Arbeit und Soziales. Den ganzen Wahlkampf haben wir gerade Themen wie Aktivrente, Wochenarbeitszeit, Flexibilisierung auch im Sinne der Arbeitnehmer, das Thema Bürgergeld. Darüber haben wir ja so oft gesprochen und ich arbeite gerne auch Projekte ab. Und das ist ein Ministerium, finde ich, ein Schlüsselministerium, was unterschätzt wird. Und da mache ich jetzt auch keinen Hehl raus. Da hätte ich gerne Verantwortung getragen.
Sie wären gerne Arbeitsminister geworden.
Ja. Und das Friedrich Merz als Kanzlerkandidat natürlich nicht nur das Recht hat, sondern wenn Sie, Herr Gaugele, vielleicht in 6 Jahren mal Kanzlerkandidat sind, dann werden Sie auch entscheiden, welche Ressorts Sie bekommen. Da werden Sie nicht jetzt alle fragen, wichtigen Leute in der Partei, was wollt ihr alle oder so, sondern werden Sie das entscheiden. Und klar ist ja, dass die SPD einfach dieses Ministerium dringend haben will. Ja, ist auch sehr SPD-lastig, zumindest historisch gesehen. Und deswegen akzeptiere ich das. Friedrich Merz, ihm war auch das Außenministerium sehr wichtig. Und das ist völlig legitim. Und dann passierte das. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen. Und dann war eigentlich sehr, sehr schnell klar, dass ich Generalsekretär bleibe.
Hat Friedrich Merz denn überhaupt versucht, das Arbeitsministerium zu bekommen? Oder hat er gesagt, na, ist halt so. Und ich will das Außenamt. Das geht sich auf. Und der Linnemann, der wird schon eine Lösung finden.
Klar, hat er
also,
das versucht.
Hat er es versucht?
Ja, klar.
Und er ist gescheitert.
Was heißt, ich finde nicht scheitern, das ist ja ein Gesamttableau. Und Sie können ja auch sagen.
Aber es hat nicht geklappt. Das sehen
ja,
wir.
Ja, aber dafür hat was anderes geklappt. Und Thema Migration, Innenpolitik. Wenn ich jetzt das Innenministerium habe, das Außenministerium, wo ja auch viel Migrationspolitik läuft, und das Kanzleramt, kann ich in einem Strang diese Politik verantworten. Das sind gute Argumente, diesen Strang zu nehmen. Und das hat ja auch jetzt funktioniert, zumindest wenn man sich die ersten Wochen jetzt ansieht. Finde ich, macht der Alexander Dobrindt das gut. Und man sieht dieses Zusammenspiel. Es geht ja jetzt nicht um mich als Person, sondern ums Ganze. Und am Ende ist es dieser Weg geworden und muss ich akzeptieren. Natürlich hätte es die Chance gegeben, ein Ministeramt zu übernehmen. Aber ich wäre da gar nicht mit dieser Freude vorgegangen. Weil
das
ich war
wäre
einfach
jetzt zum Beispiel das Wirtschaftsministerium gewesen, von dem Sie jetzt... Ich meine, das wäre möglich gewesen.
Ja, zum Beispiel, also es ist ja eigentlich ein Energieministerium vor allem. Und ich finde das
spannend.
Auch richtig klasse, dass Frau Reiche das jetzt macht, weil sie mit einer hohen Expertise da reingeht. Aber wie gesagt, ich bin einfach in diesen Arbeitsmarktthemen sehr tief drin. Ich habe da einen klaren Plan. Diese Projekte liegen mir auch. Also, dass man 6, 7 Themen hat, in Projekten gliedert und die dann umsetzt, anstatt sehr langwierige Projekte, weil ich will auch mal machen und das auch sehen. Und ich glaube, für die CDU wäre das klasse gewesen. Aber jetzt nur Wirtschaftsminister zu werden, um einfach nur Minister mal gewesen zu sein. Nee, ich sitze jetzt viel glücklicher hier, als wenn ich jetzt irgendein Minister wäre und wollte das eigentlich gar nicht und hätte zwar den Stempelminister, aber in der Sache wäre ich gar nicht fein. Das ist nicht mein Ding.
Das Tableau, wie die Ministerien verteilt sind, ist die eine Sache. Die andere ist natürlich auch, was man inhaltlich dann durchgekriegt hat. Noch bevor der Koalitionsvertrag ausverhandelt war, begann das ja mit dem Paukenschlag, diese uferlosen Schulden. Das ist so ziemlich das Gegenteil dessen, was sie bisher vertreten hat. Die Union und sie als Person speziell. War da auch Enttäuschung dabei, dass so wenig von dem, für das sie stehen, in die Regierungsarbeit übergegangen ist? Waren Sie da auch enttäuscht bis beleidigt?
Also ich muss wirklich sagen, und das ist jetzt keine Rhetorik, sondern meine Überzeugung, wir können gerne gleich noch über die ersten Tage Koalitionsverhandlungen reden, wo es diese hohe Verschuldung gab, zumindest die Aussicht darauf. Aber es ist einfach so, dass ich glaube, dass jetzt der Koalitionsvertrag wir nennen das Politikwechsel, ja, beinhaltet, dass es besser wird, dass die Menschen einfach wieder optimistischer nach vorne schauen. Und deswegen bin ich unterm Strich zufrieden, wie es gelaufen ist. Aber Sie haben natürlich recht, die ersten Tage, die waren ja insofern nicht einfach, weil ich auch immer im Wahlkampf und auch sonst gesagt habe, natürlich kann man sich verschulden. Wir verschulden uns dieses Jahr um 50 Milliarden. Entschuldigung, im letzten Jahr, dieses Jahr wieder. Also im Moment, das ist ja sehr, sehr viel Geld mit Schuldenbremse. Und das Problem ist nur, wir haben so viel Geld in die Hand genommen oder in Aussicht gestellt, ohne dass damals klar war, welche Strukturreformen machen wir. Wir sagen ja immer, wir brauchen 30, 40 Jahre für einen Brückenbau, für Straßen und so weiter. Wir müssen ja schneller werden. Was nutzt das ganze Geld, wenn alles so behäbig bleibt und so langsam, so nicht agil genug? Und das haben wir jetzt versucht, diesen Fehler, wenn ich so sagen darf, dass das am Anfang nicht mitgedacht wurde oder nicht werden konnte, weil wir auch ein bisschen unter Zeitdruck standen. Wir wollten ja die Mehrheiten im Parlament noch nutzen. Wurde das dann im Laufe der Koalitionsverhandlungen nachgeholt? Und jetzt versuchen wir, das Vertrauen wieder aufzubauen. Da ist eine Glaubwürdigkeitslücke entstanden, die versuchen wir jetzt zu schließen. Und klappt ja ganz gut, wenn man die ersten Wochen und Monate
sieht. Das kann man im Nachhinein natürlich so begründen. Aber können Sie beschreiben, was so Ihr oder welches Gefühl Sie beherrscht hat, als es begann mit dieser fundamentalen Entscheidungen? Waren Sie sauer, auch auf Merz, enttäuscht, wütend?
Ja, bei Friedrich Merz muss man ehrlicherweise sagen, er war ja immer schon gerade bei dem Verteidigungsthema sehr, sehr klar. Und natürlich kam dann Trump bei der Einführung am 20. Januar und Oval Office und Zelensky, die Geschichten kennen wir alle. Trotzdem war Friedrich Merz schon immer klar, weil das habe ich spätestens gemerkt bei dem Sondervermögen um 100 Milliarden Euro nach dem Einmarsch sozusagen der Russen in die Ukraine, was wir im Bundestag verabschiedet haben. Da spürte ich auch in der Fraktion, er ist da sehr, sehr klar. Er sagt ganz klar, wir müssen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Das ist ein harter Satz, aber meines Erachtens stimmt er und hat immer noch Gültigkeit, nicht erst seit dem NATO-Doppelbeschluss. Und deswegen wusste ich das bei ihm und deswegen bin ich gar nicht so böse, in Anführungsstrichen, über das Thema Schuldenbremse, sondern eher die 500 Milliarden Sondervermögen, dass die einfach aufgeschrieben wurden und ohne zu sagen, wie gehen wir denn jetzt vor? Und diesen Fehler haben wir halt hinterher korrigiert und ja.
Zu sagen, ich gehe da nicht mit rein in diese Regierung, ist natürlich auch eine Form der Distanzierung.
Warum?
Weil Sie sagen, ich bin nicht Teil des Teams, das diese Politik umsetzen muss. Sie haben eine Position als Generalsekretär, wo man auch mal von der Seitenlinie an der Seitenlinie bleiben kann, von der Seitenlinie kommentieren kann, auch sein Pulver trocken halten kann, möglicherweise für später.
Ich definiere so mein politisches Leben nicht. Ich definiere es so, dass wenn diese Regierung jetzt scheitert, so wie die Ampel, bin ich mit im Boot. Kann ich nicht hinterher sagen, ich war ja nur Generalsekretär, das haben die gemacht. Also ich glaube auch, dass die Bevölkerung mich so nicht sieht, bin ich mir ganz sicher. Zumal ich natürlich durch den Platz im Koalitionsausschuss de facto indirekt mit von der Partie bin, weil die Partei sehr stark jetzt eingebunden ist in das Geschäft der Regierung. Dieser Koalitionsausschuss tagt ja jetzt alle, weiß ich nicht, 4 Wochen, also regelmäßig, nicht mehr dann, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Und dadurch stehe ich schon mit am Ende doch auf dem Platz und muss zusehen, dass wir nach vorne kommen.
Gab es den Moment, wo Sie dachten, ich lasse es ganz, ich werfe hin?
Zum Beispiel auch bei dem schlechten Bundestagswahlergebnis. Wäre ja auch so ein Momentum gewesen, wo man hätte sagen können, okay, ich habe alles versucht, hat es nicht gereicht.
Nein, für mich war klar, weil ich habe immer gesagt, also grundsätzlich macht mir Politik echt sehr viel Freude. So, und ich mache das auch gerne und ich habe auch richtig Lust darauf. Aber ich bin nie in die Politik gegangen, um das lebenslänglich zu machen. Und diese Unabhängigkeit, die schützt mich vor Politik forever. So, und deswegen ist es so, dass es schon eine Situation gab. Klar, ich war abends an dem Wahlabend, das ist dann auch schon hart, wenn man selber enttäuscht ist, weil man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, aber trotzdem die Wahl gewonnen hat. Muss man natürlich sagen, ich habe die Wahl gewonnen. Aber trotzdem finde ich, darf man das jetzt auch nicht überziehen, weil da sollte man sich nicht verstellen, weil heutzutage die Menschen das nicht nur merken. Ich habe mich selber immer aufgeregt, wenn ich die Generalsekretäre vor Jahren, vor allem der anderen Parteien, aber wir natürlich auch, dass da alle schön geredet haben, das dürfen wir nicht machen. So, und da habe ich zu mir gesagt, das darfst du nie machen, bleibst so, wie du bist. Und deswegen war der Abend nicht einfach. Aber es war so, an dem Abend der Wahl, am 23. Februar, war ich abends noch bei Maybrit Illner zusammen mit dem Robin Alexander. Und Sie kennen das ja auch, Sie sind ja auch ab und zu mal Gast in Talkshows. Danach sitzt man noch zusammen auf eine Flasche Bier. Und dann haben wir da noch zusammengesessen und Herr Alexander war auch mit dabei. Und ich konnte mich fast auf die Gespräche da nicht konzentrieren, weil ich hatte immer beide Monitor in Sicht. Einmal den ARD-Monitor und ZDF. Ich glaube, ZDF sah das BSW bei 5% und ARD bei 4,9. Und für mich war
klar, da ging es noch um die Frage, wer kann mit wem regieren? Das müssen wir noch mal kurz erzählen. Also wird es eine Koalition mit 2 Parteien sein? Braucht man möglicherweise eine dritte, um überhaupt mehrheitsfähig zu sein? Das war an diesem Abend alles offen. Sehr lange Zeit.
Und bei der Ampel haben wir ja gesagt, da sind einfach zu viele. Und wenn das BSW reingekommen wäre, hätten wir eine sogenannte Kenia-Koalition wahrscheinlich bekommen. Das wäre dann eine schwarz-grün-rote. Und wenn Sie mich fragen, ich glaube, damit hätten wir diesen Politikwechsel, an den ich jetzt nicht nur glaube, sondern daran arbeite, dass er umgesetzt wird, nicht geglaubt. Und dann hätte ich selber ein Problem bekommen.
Hätten Sie hingeworfen, wenn das BSW drin gewesen wäre? Leute, das mache ich jetzt nicht mehr mit, so ein Ding?
In so einer Formulierung hätte ich es gar nicht gemacht, aber ich hätte natürlich, weil ich ja selbst die Verantwortung tragen muss, nein, ich hätte mich natürlich schnell mit Friedrich Merz treffen müssen und ihm sagen müssen, dass ich der festen Überzeugung bin, als Parteimanager diesen Politikwechsel, für den ich geworben habe, dass ich den in einer Kenia-Konstellation nicht umsetzen kann. Und dann hätte man sich zusammen hinsetzen müssen. Deswegen ist es jetzt so einfach zu sagen, ich hätte alles hingeworfen, aber ich sag's mal so, ich hätte mir nur schwer vorstellen können, die Rolle, die ich damals hatte, weiterzumachen, weil ich wäre unglaubwürdig geworden.
Also standen Sie 0,1 oder weniger als 0,1 Prozentpunkte vor dem politischen Aus?
Nein, Sie halten ja fast schon eine Grabrede hier. Nein, so schlimm ist es nicht. Nochmal, wir haben ja die Bundestagswahl gewonnen. Aber natürlich war das eine knappe Kiste am Ende. Und es zeigt einfach auch, dass wir jetzt in diesen 4 Jahren wirklich liefern müssen. Hört sich immer so hochtrabend an. Wir müssen jetzt einfach Politik machen, uns nicht streiten und einen Plan für die Zukunft haben. Und der Staat, finde ich, ist super geglückt. Ich bekomme sehr, sehr viel positives Feedback, wenn ich das sagen darf, auch von Menschen, die heute sagen, das hätte ich Herrn Merz gar nicht zugetraut, wie der Deutschland im Ausland vertritt.
Sie haben eben beklagt, dass Sie so wenig nach sich gefragt werden. Jetzt fragen wir noch mal ein bisschen nach Ihnen, Herr Lindemann. Ich habe mal eine, wie ich finde, sehr charmante Beschreibung über Sie gelesen. Jemand hat Ihnen eine entwaffnende Hibbeligkeit unterstellt. Man kann ja sagen, der Mann steht unter Strom. Sie haben richtig Energie. Gibt es auch den tiefenentspannten Carsten Lindemann oder sogar den hundemüden Carsten Lindemann? Wir erleben hier gerade auch wieder einen sehr energiereichen Menschen, aber wir versuchen uns nochmal vorzustellen, ist das immer so?
Also es ist ganz interessant, wenn jetzt nicht eine super Lawine von oben kommt oder der super Shitstorm, kann ich super switchen zwischen Beruf und Freizeit,
Okay. Also
privat.
Okay.
Da ich auch privat wirklich privat lasse und auch entsprechend Freunde eigentlich, wenn ich ehrlich bin, fast nur außerhalb der Politik habe und die meisten vor meiner Zeit also vor dem Eintritt in die Politik, kann ich da super switchen und ich lebe auch total gerne. Hört sich blöd an, wenn man sowas sagt, aber ich finde das Leben einfach richtig klasse, wenn man bei sich bleibt und das macht, wo man Freude dran hat und auch sich ein bisschen diszipliniert. Ich versuche ein bisschen Sport zu machen und andere Dinge, aber ich versuche mich auch immer auf was zu freuen. Also ich gucke immer in den Kalender, was so steht in naher Zukunft an und auf das freue ich mich dann und habe auch ein super Team. Ich meine, das sagen Sie wahrscheinlich auch, aber ich habe wirklich ein super Team und es macht einfach Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
Wirklich super. Aber Sport und andere Dinge. Was für ein Sport und was für andere Dinge?
Also ich mache eigentlich gerne alles, was es an Sport gibt, aber das Problem ist einfach
Kickboxen,
die Zeit.
Würde ich auch machen.
Also ich mag eigentlich alle, also im Urlaub probiere ich sehr viel aus, aber hier fehlt mir die Zeit. Also am einfachsten ist einfach Joggen. Ja, du ziehst dir die Schuhe an und läufst los und wir haben hier in Berlin eine Joggingrunde, wo ich glaube 10 MdBs mitmachen und wir treffen uns da 2-3 Mal die Woche.
Mit Reden oder ohne Reden?
Mit Reden, das hat mich schon mal jemand gefragt, was daran, ich finde es eher positiv, weil sie reden ja dann nochmal in Ruhe und entspannter, vielleicht nicht die ersten 10 Minuten.
Ich wollte gerade sagen.
Hast so nach 500 Metern.
Nee, aber eher im Gegenteil, das tut mir richtig gut und es ist zwar manchmal hart, weil du dann ein bisschen weniger Schlaf bekommst, aber wenn ich dann einen Kaffee getrunken habe und geduscht habe, dann gehört der Tag dir.
Wie viel Kaffee trinken Sie am Tag?
3 bis 5 Tassen.
Das ist eine Menge.
Ja, wenn es 3 sind, ist ja
das
okay.
Das erklärt vielleicht auch den Satz von der Hibbeligkeit, den wir uns hier nicht zu eigen machen wollen.
Nein, ich bin einfach in die Politik gegangen, um Dinge zu bewegen. So, und ich brenne einfach für die inhaltlichen Dinge. Also gib mir mal ein Beispiel. Jahrelang hat das Handwerk mich angesprochen, hat gesagt, wir sollten den Meisterbrief wieder einführen in den Gewerken, wo wir den abgeschafft haben, wie Fliesenleger, Raumausstatter und so. Dann habe ich 5 Jahre darum gekämpft, dann ist es gekommen und dann habe ich mich gefreut und dann kämpfe ich aber auch für die Sachen. Und das ist, Politik ist für mich Berufung.
Waren Sie immer schon so, wenn Sie für was brennen, wenn Sie richtig Bock auf was haben und wenn Sie morgens aufstehen mit der Lust, etwas zu tun, war der kleine Carsten Lindemann auch schon so, haben manchmal die Lehrer sagen müssen, Carsten, zappel nicht rum, du kommst ja gleich dran.
Ja, so schlimm.
Es geht ja gleich.
So schlimm ist es jetzt, auch nicht. Aber ja, viele sagen, meine Eltern hatten eine Buchhaltung in Paderborn und dass mein Vater ähnlich war als Unternehmer, der
auch.
Ich weiß noch, wie Amazon kam und dann innerhalb von 24 Stunden die Bücher geliefert hat und er dann ja Studenten eingestellt hat und gesagt, weil 80% der Titel sind ja meist auf Lager. Er hat gesagt, komm, wir schaffen das in 2 Stunden.
Oha.
Und dann wurden innerhalb von 2 Stunden die telefonisch bestellten oder per Internet, das gab es damals auch schon, Bücher dann rumgebracht. Also er war auch umtriebig und hat sich für die Dinge eingesetzt, aber auch für andere Dinge. Und das mache ich auch. Ich habe ja nicht nur Politik und habe ja noch andere Dinge. Zum Beispiel habe ich eine Stiftung, wo Kinder gefördert werden über den Sport, wieder zu neuem Selbstbewusstsein, die keine gute Kindheit hatten, in der Regel keine Eltern mehr haben und vieles mehr. Und das gibt mir auch total viel. Da rede ich nicht groß drüber. Das mache ich einfach. Mhm. Und deswegen, ja, macht es mir Freude.
Entspannen geht wie?
Also es ist schon so, dass ich halt extrem gerne Sport mache, am Wochenende auch mal eine Stunde länger schlafe. Und es gibt auch viele Termine, die
entspannen. Wann stehen Sie denn auf, wenn Sie eine Stunde länger schlafen?
Um 5, my guess.
Um 8 oder so. es gibt auch sehr, sehr viele Termine, die ja extrem viel Spaß machen und die ja fast schon privat sind. Also wir bereiten gerade in der CDU den Herbst vor und das nächste Jahr. Und wir werden versuchen, ja, eine Denkfabrik aufzustellen, dass immer neue Ideen generiert werden. Da haben wir letztens ein Brainstorming gemacht, 2-3 Stunden. Und das macht ja richtig Freude. Oder wir waren mit der Leitungsebene jetzt ein paar Tage in Warnemünde und haben da die Zukunft besprochen, wie wir die CDU aufstellen, aber auch das Konrad-Adenauer-Haus. Und das ist ja, ich will nicht sagen privat, aber das ist ja, also man kann ja dankbar sein, dass man so einen Job hat. Ich glaube, jemand, der 8 Stunden am Band steht, hat einen viel härteren Job als ich.
Und selbst im Adenauer-Haus gibt es jetzt, haben wir mitbekommen, eine Disco-Pause regelmäßig im Foyer. Machen Sie da mit?
Da habe ich mitgemacht, ja, das war im Wahlkampf, das war eine Idee von einem Kollegen.
Die gibt es nicht mehr, die Disco-Pause.
Super, die gibt es nicht mehr.
Was? Warum haben Sie denn wieder beendet?
Ich weiß gar nicht warum, ich kann ja jetzt Ihren Einwurf hier nutzen, um nochmal nachzuhaken, das ist wieder einführen. Ja. Aber es war schon ganz witzig, zumal dann in den letzten 1-2 Wochen hat ja noch der Stefan Raab so einen Titel komponiert, auf Friedrich Merz und der kam richtig gut an und da war die Stimmung nochmal richtig gut.
Was wurde das sonst so gespielt?
Jede Abteilung durfte sich 3 Songs wünschen.
Was haben Sie sich gewünscht?
Ich weiß gar nicht mehr, was in meiner Abteilung war. Waren verschiedene Lieder. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen haben Zuversicht aufgelegt von Roland Kaiser. Aber sehr verschieden. Es wurden auch Kölner Lieder gesungen und je nachdem, also
sind Roland Kaiser Fan.
In der Presseabteilung beispielsweise ist jemand aus dem Rheinland, der dann die ganzen Karnevalslieder aufliegen lässt und so weiter.
Und Sie sind Roland Kaiser-Fan?
Ja, ich war eigentlich.
Sagen Sie es ruhig.
Na, ich war eigentlich immer großer Phil Collins-Fan, der leider ja keine, dem geht es ja auch nicht so gut und keine neuen Sachen rausbringt.
Also aber wenn Phil Collins läuft, ist Carsten Lindemann auf der Tanzfläche.
Ja, aber Phil Collins, das wissen Sie, Frau Emmerich, ist nicht immer, es sind nicht immer Tanzlieder.
Naja,
sind auch also. Genau, im Auto stelle ich es auf jeden Fall, genau. Nein, aber klar, so gute Laune, Musik höre ich auch ganz gerne und Roland Kaiser gehört zumindest bei einigen Titeln dazu.
Und bei welcher Musik gehen Sie definitiv runter und holen erstmal ein Bier oder?
Ja, ich bin jetzt nicht so der Heavy-Metal-Fan.
Okay.
Ja, dann lieber ein bisschen was anderes.
Sie kommen aus Ostwestfalen. Viel Spektakuläres gibt es über Ostwestfalen nicht zu berichten. Oder beschreiben Sie uns doch mal Ihre Heimat in 3 Attributen.
Also ich würde sagen, also es gibt einen Song, dem Song gibt es eine Strophe, die heißt Stur, aber immer herzlich. Der ist ein bisschen was dran. Also viele sagen über die Ostwestfalen, es dauert erst einen Moment, aber wenn man dann warm geworden ist, dann für immer. So würde ich es beschreiben.
Was haben Sie dort gelernt, was man nur dort lernen kann?
Puh, jetzt haben Sie mich erwischt. Also es ist schon so, dass wir uns da offen die Meinung sagen, aber das werden wahrscheinlich andere über ihre Region aussagen.
Und auch aushalten, wenn das so passiert.
Und auch aushalten und dann, bei uns gibt es Schützenfeste, und dann beim Schützenfest an der Theke auch mal ein Bier wieder zusammen trinken.
Sind Sie da gut im Schießen?
Nee, ich bin zwar bei meinem Heimatverein, wenn es denn geht, zeitlich immer mit von der Partie, auch in Paderborn, klar ist.
Waren Sie mal Schützenkönig?
Nein, das war ich nicht, aber in Paderborn gibt es, glaube ich, das drittgrößte, ich glaube in Hannover noch ein großes, in Neuss, aber Paderborn zählt schon zu den ganz großen Schützenfeststätten und das sind tolle Feste, tolle Veranstaltungen, große Reden, natürlich gehört das Gesellige auch dazu, aber ich glaube, wir brauchen viel mehr Schützenfeste, viel mehr Volksfeste, viel mehr Begegnungen, Fahrfeste, was auch immer, dass sich Menschen treffen, das ist doch der Schlüssel, um da rauszukommen. Und deswegen sind vielleicht Schützenfeste auch so viel wert wie noch nie in diesen polarisierten Zeiten.
Sie hatten die Buchhandlung Ihrer Eltern schon erwähnt. Ist Ihnen viel vorgelesen worden als Kind?
Zum Teil ja, aber ich würde sagen, bei Ihnen vielleicht auch ganz normal.
Gibt es einen Lieblingshelden aus dieser Zeit, den Sie besonders, Winnetou, Harry Potter, Caleb Blomqvist?
Harry Potter war ja dann schon, ich bin ja jetzt auch schon in 2 Jahren.
Kam später. Bei mir war es das Sams.
Warum das Sams?
Paul Maar war häufig bei uns auch zu Gast als Autor, hat Lesungen gegeben. Und dadurch hat man natürlich die Menschen kennengelernt. Wir mussten eh als Kinder häufig mit zu Lesungen, auch mal zu Lesungen, wo jetzt nicht so viele sich angemeldet hatten, damit es ein voller
Aussage. Was ist Ihr schlimmstes Erlebnis, wo Sie bei einer Lesung sein mussten und dachten, um Gottes Willen, wann hört das auf?
Ja, ich kann mich echt noch erinnern, war, glaube ich, mal ein Astrologe oder so.
Und, was für ein Sternzeichen sind genau, Sie, Herr Lindemann? Genau. Da fängt es nämlich dann an.
Exakt, Löwe, Feuerzeichen.
Ja, natürlich.
Was sind Sie?
Ich bin Jungfrau.
Okay,
ja.
Waage,
ja.
Merkt man doch.
Ich kenne sie zu wenig. Aber da habe ich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber klar. Nee, aber es war halt so bei uns, es war ein Unternehmerhaushalt. Wir mussten mithelfen mit 14, damals hieß das da Laufjunge, weil wir beiden Jungs mitgeholfen haben und die Botengänge machten und zur Post. Und ja, ich bin einfach in einem Familienunternehmen aufgewachsen. Da war das Unternehmen immer an erster Stelle. Auch am Wochenende wurde viel gearbeitet. So war das damals. Und die Welt hat sich geändert. Vieles ist digitaler geworden, aber trotzdem bin ich dankbar, dass ich diese Erfahrung sammeln konnte.
Was sind die 3 wichtigsten Bücher Ihres Lebens? Sagen Sie nicht die über Friedrich Merz.
Sagen Sie nicht die Sie selber geschrieben haben.
Nein, das stimmt.
Es gibt ganz viele Einschränkungen für diese Frage.
Ja, es sind meist Bücher, die mich zum Nachdenken anregen. Weiß ich, anregen das letzte Glück oder das Café am Rande der Welt, wo ich dann immer am Ende denke, yo, du musst mehr im Jetzt leben. Und nicht in den Rückspiegel schauen nach vorne, weil es kann morgen vorbei sein.
Was liegt im Moment auf dem Nachttisch?
Also wenn ich ehrlich bin, gar kein Buch. Ich habe riesen Tische voll mit Sachbüchern, die mir zugeschickt werden, wo ich dringend reinschauen will. Aber ich habe halt auch das Laster und damit, weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber dass man echt mit dem Handy ins Bett geht, das sollte man eigentlich nicht machen. Man liest es ja überall, ich mache es trotzdem noch, aber... Vielleicht sollte ich mir das mal abgewöhnen.
Da musst du ja ein Buch hin, auf Ihren,
genau,
auf Ihren Nachttisch.
Exakt.
Definitiv. Wie heißt denn Ihr nächstes Buch?
Ich habe im Moment keins geplant und es ist einfach so, ich habe die letzten Bücher wirklich auch selber geschrieben und sie brauchen dafür einfach Zeit, aber trotzdem bin ich ein riesen Fan von Bücherschreiben und habe auch Verständnis für jeden Politiker, der das macht, weil sie die Sachen einfach beim Schreiben verarbeiten. Das tut richtig gut. Mhm. Und wenn Sie dann noch Lesungen haben, darüber reden, tut das richtig gut, weil ja auch mal Dinge passieren, die Sie gut gemacht haben, auch mal Dinge, die Sie schlecht gemacht haben, auch mal das Revue passieren lassen, das mal reflektieren. Und deswegen kann ich das eigentlich nur empfehlen, jedem Menschen eigentlich ein kleines Buch zu schreiben, weil das tut gut.
Ja, was soll ich sagen? Ein bekannter Carsten-Lindemann-Satz und vielleicht der bekannteste Carsten-Lindemann-Satz ist: Einfach mal machen. Das ist Ihr Prinzip. Das ist das, was zu Ihnen, glaube ich, auch inzwischen sehr gut passt. Das ist ein Satz, den wir uns auch mal zu Herzen genommen haben und uns ein kleines Format ausgedacht haben, bei dem wir Ihnen mal ein paar Fragen stellen wollen mit der Perspektive, ja, 2030. Wie sieht Deutschland 2030 aus? Sie haben das Grundsatzprogramm der CDU geschrieben. Sie denken in langen Linien. Deshalb muten wir Ihnen das jetzt mal zu. Ein paar kurze Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Haben wir dann in 5 Jahren eine Frau als Bundespräsidentin?
Ich würde heute sagen, ja.
Ist die AfD verboten?
Ich würde heute sagen, nein.
Gibt es die Wehrpflicht wieder?
Ja, aber ich hoffe eine Dienstpflicht, ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, in der die Wehrpflicht aufgeht.
Der Krieg in der Ukraine geht noch weiter oder ist zu Ende?
Ich hoffe zu Ende.
Und Sie glauben auch, dass es so ist? Oder hoffen Sie nur?
Muss. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht.
Ist Carsten Lindemann noch in der Politik?
2030, nach dem heutigen Stand, ja.
Sind Sie Kanzler?
Nein.
Auch 2030 nicht?
Das war jetzt ein Nein, sehr also langes
ich,
Nein.
Ja, weil ich jetzt gerade, das ist ja 29, ist die Bundestagswahl und ich, Friedrich Merz wird das gut machen. Man sieht das ja jetzt schon und ich hoffe, dass er es dann weitermacht.
Er wird 70, ne? Also das wäre jetzt keine Überraschung, wenn Friedrich Merz es beschränken würde auf eine Amtszeit. Und Sie gehören natürlich zum Kreis derer, die gehandelt werden für die Nachfolge. Es gibt andere, Jens Spahn natürlich, aber Sie werden immer mitgenannt. Ist das was, womit Sie sich gar nicht beschäftigen?
Also ich kann es jetzt sagen, weil er es ja selber mal gesagt hat, der Vater von Friedrich Merz wird 101, die Mutter wird 98. Er ist jetzt 69, also finde ich, dann ist er ja noch ein junger Spund, wenn Sie diese Geschichte sehen.
Warte, glaube ich nicht, Kanzler.
Also insofern gehe ich davon aus, dass er da nochmal antritt. Aber nein, es war nie mein Ziel, Bundeskanzler zu werden. Und ich will irgendwann nochmal was anderes machen und das habe ich mir fest vorgenommen, weil ich natürlich auch Beispiele kenne. Gut, Wolfgang Schäuble war jetzt ein besonderer Fall. Das ist ein besonderer Fall, den kann man nicht als Beispiel heranziehen, aber ich kenne auch negative Beispiele, die wirklich bis 70 da im Bundestag saßen und dann danach keinen Abstand mehr bekommen von der Politik. Ja, mich hat mal beispielsweise letztens jemand angerufen, da bin ich zu einer Vortragsveranstaltung einer örtlichen CDU gefahren, ich sage jetzt nicht wohin, dann rief er mich an und sagte, ob ich ihn vorher erwähnen kann, also ich sage es jetzt mal, loben kann. Und dann habe ich aufgelegt, habe nur gedacht,
oh mein Gott,
so weit wird es bei dir nie kommen und deswegen will ich aus einem anderen Job mal irgendwann in Rente gehen und nicht aus dem politischen.
Irgendeine Ahnung, was das sein könnte? Also worauf hätten Sie Lust, wenn es die Politik nicht gäbe?
Da gibt's verschiedene Optionen, aber Frau Emmerich, ich war jetzt schon so offen hier in diesem Interview. Ich mache jetzt Politik und das bleibt auch erstmal so.
Die Juristen sagen immer Anwalt, Kanzlei, das ist dann immer einfach. Es ist ein Volkswirt. Was gibt's da für in die Zukunft gedacht für Möglichkeiten?
Also wenn ich mich da jetzt intensiv mit beschäftigen würde, dann wäre ich, glaube ich, nicht mal fokussiert auf die Politik, aber ich kann mir wirklich vieles sehr breit vorstellen. Ich hätte auch Lust, so einen Podcast zu machen, wie Sie ihn jetzt machen. Ich mache ihn ja auch bei mir mit dem Stichwort einfach mal machen.
Ja.
Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das ist jetzt noch kein Thema.
Es ist großartig, einen Podcast zu machen. Herzlichen Dank
für das
Gespräch.
Ihnen, das war sehr schön. Vielen Dank, Herr Lindemann.
Danke,
toll, dass Sie da waren.
Hat mir auch Freude bereitet. Danke.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.